Wir haben die Textlesung gehört und eigentlich habe ich dazu nichts mehr hinzuzufügen. Und trotzdem möchte ich euch gern mitnehmen in meine Gedanken. Als mich Daniel Anfang März anrief und fragte, ob ich mir vorstellen kann, die Predigt für den heutigen Sonntag zu übernehmen, musste ich schmunzeln. Aber nicht über ihn und seinen Anruf, sondern über Gott. Ich dachte, Gott, was willst du mir damit sagen? Ich habe aktuell auf Arbeit mehr als genug zu tun. Meine Familie sieht mich gerade sehr selten durch viele Dienstreisen. Ich habe gar keine theologische Ausbildung und bringe mich doch eigentlich musikalisch in die Gemeinde ein. Habe ich denn überhaupt was zu sagen? Und da hat mir Gott ganz deutlich klar gemacht, ja, du hast was zu sagen. Lass die Gemeinde an deinen Gedanken teilhaben. Und genauso hat es Daniel auch in unserem Telefonat formuliert. Er erwartet keine tiefgründige theologische Ausarbeitung des vorgegebenen Predigttextes, sondern Gemeindeglieder sollen einfach die anderen an ihren Gedanken, an ihren Erlebnissen teilhaben lassen und sich dadurch gegenseitig stärken. Ich finde das eine tolle Möglichkeit und möchte euch deswegen heute einfach mitnehmen. Vor einem Monat hat Daniel in der Predigt Hiob und sein Leid als Thema gehabt. Er formulierte damals 4 Punkte. Erstens, Gott quält uns Menschen nicht. Zweitens, Gott hat alles in der Hand. Drittens, Gott setzt dem Unheil Grenzen. Und viertens, Gott hilft im Leid. Diese Predigt ging mir nach und hat mich sehr bewegt. Dazu kam ein weiterer Gedankenanstoß. Meine Frau und ich lesen gerade ein Andachtsbuch des Geigenbaumeisters Martin Schleske. Werkzeuge in Resonanz mit Gott, so heißt dieses Buch. Darin sind 365 kurze, aber tiefgreifende Gedanken von ihm aufgeschrieben, in denen er seine Arbeit als Geigenbauer mit der eines Christenleben vergleicht. Und an einem Abend lasen wir unter dem Titel »Schmerzhafter Segen« seine Gedanken. Schmerzhafter Segen. Er bezog sich da auf Psalm 42, Vers 8. Und die Tiefe ruft die andere. Und eine Tiefe ruft die andere. So. Ich möchte uns den gesamten Psalm 42 vorlesen. In der Lutherbibel ist er mit Sehnsucht nach Gott überschrieben. Eine Unterweisung der Kochachiter vorzusingen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind mir Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist denn dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Martin Schleske schildert, dass seine Gedanken erst durch große Not und Krisen in eine Tiefe und Intensität zu Gott gekommen sind, die sie sonst nicht erreicht hätten. Er ist dort hineingefallen, ja regelrecht abgestürzt, um es ganz bildlich zu sagen. Erst durch schmerzhafte Erfahrung und Entbehrung konnte das Leben ihn lehren und er konnte eine Herrlichkeit erleben, die er sonst nie wahrgenommen hätte. Wie ist das bei uns? Aktuell geht es uns doch schlecht, oder? Wir schlittern von einer Krise in die nächste. Immobilienkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Corona, Krieg, Flüchtlingskrise, Energiekrise. Und jetzt müssen wir sparen, koste es, was es wolle, weil alles teurer geworden ist. Wo soll das noch hingehen? Wie geht es weiter? Und wie wird mich das persönlich in meinem Alltag betreffen? Leide ich nur mit den Flüchtlingen, egal wo sie auf dieser Erde sind, mit? Oder gebe ich eventuell von meinem Überfluss etwas ab? Oder habe ich gerade selbst eine tiefe Krise oder einen persönlich sehr harten Schlag zu tragen und befinde mich in einem tiefen Tal? Vielleicht eine Krankheit, die nicht enden will und mich sehr in meinem normalen Alltag einschränkt. Vielleicht der Verlust eines lieben Menschen, der mir nahe stand. Eine nicht enden wollende Ausbildungs- oder Jobsuche. Eine Partnersuche. Oder Zweifel und Glaubenskämpfe. Das, was mich persönlich nicht direkt betrifft, das kann ich ganz leicht überspielen. Aber wie gehe ich mit Sachen um, die mich ganz persönlich betreffen? Ich darf Gott die Frage stellen, wie es in Vers 10 des Psalmes steht: Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich, warum hast du mich verlassen? Und warum muss alles so dunkel um mich sein? Und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Martin Schleske schreibt in seinem Buch, ich zitiere, wie borniert reagiert da manch ein Menschenglaube, der jeden Schmerz für böse und jeden Angriff für eine Anfechtung hält. Reflexartig will er das Unangenehme wegbeten, anstatt hinzuhören und zu fragen. Dieser Satz hat mich sehr bewegt. Bete ich oder will ich alle Schwierigkeiten gleich wegbeten? Oder höre ich mal hin, was Gott mir zu sagen hat? Wir dürfen Gott um Heilung und um Besserung der Situation bitten, natürlich. Aber er hat uns nicht gesagt, dass in unserem Leben alles glatt läuft und ohne Schwierigkeiten abgeht. Habt ihr die Schriftlesung noch im Ohr aus dem 2. Timotheus? Dort schreibt Paulus an Timotheus im Vers 12: Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Boah, heftig, oder? Wenn das ein Lehrer seinem Schüler für seinen späteren Dienst als Randbedingungen in Aussicht mitgibt, dann ist das, glaube ich, kein erstrebenswerter Job. Würden wir solch einen Auftrag annehmen? Paulus musste viel Leid und Schmerzen in seinem Dienst erleben. Vom Rauswurf aus der Stadt über Gefängnis und Schiffbruch bis hin zur Steinigung. Deswegen kann er es authentisch und realistisch an seinen Schüler Timotheus weitergeben. Wichtig ist aber auch, dass er Timotheus ermutigt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Weiterhin ermahnt er ihn im Kapitel 4: So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. In der Textlesung wurde es formuliert, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Timotheus bekommt diesen Auftrag. Er soll das weiterführen, was Paulus begonnen hat, das Evangelium Gottes weiterzusagen. Ich denke, Gott will uns durch manche schwierige Situationen vorbereiten, schleifen und auf jeden Fall näher zu sich hinziehen. Ich selbst musste das erleben, dass mich Gott durch eine unerwartete Kündigung von meinem Arbeitgeber vor einem drohenden Burnout rettete. Das habe ich aber erst im Nachhinein erkannt. Wir dürfen uns ganz in die Arme Gottes fallen lassen und müssen nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen. Das klingt ganz leicht, nicht fallen lassen. Aber das ist wahnsinnig schwierig. Wir dürfen aber wissen, Gott hat den Überblick, und das nicht nur über mein Leben, sondern über die gesamte Weltgeschichte. Wenn ich in die Bibel schaue und weitere Lebensgeschichten lese, dann wird mir dies immer deutlicher vor Augen gehalten. Im Alten Testament fällt mir da Hanna ein. Ihre Geschichte ist nachzulesen im 1. Samuel-Buch. Sie ist über viele Jahre kinderlos geblieben. Ihr Mann Elkana hatte nicht nur sie, sondern eine weitere Frau, Penina. Diese hatte viele Kinder. Und wie zu erwarten war, kam es zu Neid und Verachtung zwischen den beiden Frauen. Weil Kinder nun mal als Segen Gottes gelten. Hanna litt sehr unter dieser Situation. Einmal im Jahr ging ihr Mann Elkana mit seiner ganzen Familie nach Silo zur Stiftshütte, um Gott anzubeten und zu opfern. Hanna schüttete da jedes Mal im Gebet ihr Herz vor Gott aus, und das mehrere Jahre lang. Da Gott die Situation nicht sofort änderte. Aber Hanna ließ nicht locker, und erst als sie sich ihm ganz hingab, weil sie am Ende war, reagierte Gott. Im 1. Samuel 1, Vers 11 steht: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang. Gott schenkte ihr einen Sohn, Samuel. Und weiter heißt es im Text: Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe aber war noch jung. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Dieser Junge, Samuel, wurde Israels letzter großer Richter und erster Prophet, der die beiden ersten Könige Saul und David gesalbt hat. Gottes Weg und Heilsplan sind nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar. Ich vermute, dass Hannah ihren Sohn nie abgegeben hätte, wenn sie ihn ganz normal ohne diese Leidensgeschichte bekommen hätte. Sie hat in diesem Sinne schmerzhaften Segen erfahren müssen oder erfahren. Nicht bloß in der Bibel finden wir solche Geschichten, auch in der gesamten Geschichte der Menschheit. Ich höre gern auf langen Dienstfahrten im Auto Hörbücher. Aktuell läuft da gerade Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen. Bruder Andrew wächst in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in einer armen Familie in Holland auf. Durch mehrere Erlebnisse in seinem Leben entscheidet er sich voll und ganz für ein Leben mit Jesus. Aber auch danach läuft bei ihm nicht alles glatt. Er muss durch viele Durststrecken gehen und lernen, mit Mangel und Leid umzugehen. Für mich ist er dadurch ein sehr großes Vorbild geworden. Er vertraute Gott voll und ganz, auch in ganz kleinen alltäglichen Situationen. Denn er hatte Hunger nach dem lebendigen Gott. Er beginnt als Missionar im Kalten Krieg, Bibeln hinter den eisernen Vorhang in die kommunistischen Länder zu schmuggeln und darf Gottes Bewahrung immer wieder erfahren. Was ganz klein mit einem Mann begann, ist heute eine weltweit tätige Organisation, Open Doors. Ja, Gott kann in menschlich ausweglosen Situationen Türen öffnen. Das hat Bruder Andrew erleben dürfen. Und auch wir dürfen das erleben, wenn wir nach Gottes Weg und Willen fragen. Die Worte im Psalm 42 helfen uns dabei. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Dieser Vers steht ganz bewusst zweimal in diesem Psalm. Ich wünsche uns, dass wir immer aktiv nach Gottes Weg für unser Leben fragen und ganz besonders in schweren Zeiten dranbleiben und an ihm festhalten. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.